Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC. Bei uns geht es um Technik und Wissenschaft und darum, was die Funkamateure in ihrem spannenden Hobby so alles machen. Durch die heutige Ausgabe Nummer 492 führt Sie wie immer Cody Farren, das bin ich, hier für Sie am Mikrofon. Was macht eigentlich die Faszination am Amateurfunk aus? Wer sind diese Menschen, die sich in ihrer Freizeit mit Elektronik und Funktechnik beschäftigen? Wir begeben uns in dieser Sendung auf eine Spurensuche mit einem kleinen Radio-Feature. Und auf der Spur zu richtig tollen Super-Oldies führt auch kaum ein Weg an Radio DARC vorbei. Hier ist was zum Träumen. Hier ist ein Rock-Klassiker aus dem Jahr 1971 und das sind Uriah Heep mit Lady in Black.
Courage from her at your prize and say hello for me. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Schleswig-Holstein kündigt die Abschaltung des UKW-Rundfunks an. Deutschlandfunk berichtet über Amateurfunk. Logbook of the World kam zurück und Neuerungen im Funkwetterbericht. Schleswig-Holstein verabschiedet sich als erstes Bundesland vom analogen terrestrischen Radioempfang. 2031 laufen die letzten UKW-Frequenzen aus. Ab dann gibt es den Rundfunk im hohen Norden nur noch per DAB+, Kabel oder IP basiert. Das gab die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein vor wenigen Tagen bekannt. Es ist davon auszugehen, dass andere Bundesländer bald ähnliche Entscheidungen treffen dürften. Vorangegangen war eine jahrelange Diskussion darüber, ob DAB+ und Internetstreaming die bisherige UKW-Rundfunkausstrahlung ersetzen können. Die nun gefundene Einigung sieht einen Umstieg in Schritten vor. Die drei Programme des Deutschlandradios werden ab Mitte 2025 von UKW auf rein digitale Verbreitung umgestellt, die Privatsender Bob, Delta Radio und Antenne Sylt Ende des Jahres. Der Norddeutsche Rundfunk schaltet seine UKW-Rundfunkstationen sukzessive je nach Region ebenfalls ab. Der letzte in Schleswig-Holstein verbleibende UKW-Nutzer wäre 2031 der Privatsender RSH, dessen Lizenz zur Frequenznutzung spätestens dann endet und damit als letzte UKW-Welle an der Küste empfangbar sein dürfte. Mit der nun endgültig beschlossenen Abschaltung des UKW-Rundfunks geht eine mehr als 80-jährige Erfolgsgeschichte zu Ende. Die Welle der Freude löste beginnend ab 1950 die vorher übliche Mittelwelle als Verbreitungsform ab und bescherte den Hörern eine bis dahin ungeahnte Klangqualität. Das Hörfunkprogramm Deutschlandfunk Kultur brachte am 22. Juni in seiner wöchentlichen Sendung Breitband – Magazin für digitale Kultur auch einen Beitrag über den Amateurfunkdienst. Die Gesprächsrunde dauerte rund 15 Minuten und ein inhaltlicher Anhaltspunkt war unter anderem auch die novellierte Amateurfunkverordnung. In einigen O-Ton-Passagen kommt Lars Weiler, Delta Charlie 4, Lima Whiskey zu Wort, der aus dem Amateurfunkalltag und über die Möglichkeiten dieses spannenden Hobbys berichtet. Hören Sie im Anschluss an diesen Nachrichtenblock Auszüge aus dem Beitrag. Das Logbook of the World der amerikanischen ARRL ist Anfang Juli wieder in Betrieb gegangen. Es war seit Mitte Mai innerhalb einer Systemunterbrechung offline gewesen. Grund war ein schwerer Hackerangriff auf das System, der den Server lahmlegte. Der US-amerikanische Amateurfunkverband hat in diesem Zusammenhang Strafanzeige bei den zuständigen Behörden gestellt und Spezialisten für Cybersicherheit hinzugezogen. Diese haben das System umprogrammiert, um solche Aktionen in Zukunft unmöglich zu machen. Die ARRL bittet in diesem Zusammenhang nach Wiederinbetriebnahme nicht sofort große Datenmengen hochzuladen, sondern ein paar Tage zu warten, um eine Überlastung zu vermeiden. Bei dieser Gelegenheit wurden auch Neuerungen eingespielt, um Logs mit übermäßig vielen Doppeleinträgen zurückzuweisen. Alle Nutzer mögen darauf achten, keine Duplikate hochzuladen. Dies wirkt sich negativ auf die Aufholung der Rückstandszeit aus. Bis zum Ende des Jahres kann es zu geplanten Zeiten kommen, in denen das Logbook of the World kurzzeitig nicht verfügbar sein wird. Diese Zeiten werden genutzt, um weitere betriebliche und infrastrukturelle Verbesserungen zu evaluieren. Das System ist eine weltweit zugängliche Datenbank, auf die Funkamateure die Daten für ihre Funkverbindungen hochladen können. Bei Übereinstimmung mit den Uploads des jeweiligen Funkpartners wird eine elektronische Bestätigung generiert, die mit Hilfe eines Schlüsselzertifikats abgesichert ist. Der werktägliche DARC-Funkwetterbericht nutzt ab sofort die HP60-Vorhersage des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam. Der geomagnetische HPO-Index ist ein KP-ähnlicher Index mit einer zeitlichen Auflösung von einer Stunde, genannt HP60. Der Index ist nach oben offen und beschreibt die stärksten geomagnetischen Stürme differenzierter als der bisher übliche dreistündige KP-Index, der maximal den Wert 9 annimmt. Die neueste Version ist HPO Version 3.0, die auf einem verbesserten Algorithmus für hohe Indexwerte basiert. Die Funkwettervorhersage wird mit Hilfe eines künstlichen neuronalen Netzes erstellt, das mit historischen Daten über den Sonnenwind und das interplanetare Magnetfeld trainiert wurde. Die Echtzeitvorhersage verwendet Sofortdaten der DSCOVR, gesprochen Discover-Raumsonde, die vom Space Weather Prediction Center der US-amerikanischen Wetterbehörde NOAA bereitgestellt werden. Das Modell wird stündlich ausgeführt und liefert Vorhersagen bis zu 72 Stunden im Voraus. Dies wird erreicht, indem das Modell mit Echtzeit-Sonnenwindmessungen gefüttert wird. Auch die Funkwettervorhersage am Ende jeder Radio-DARC-Sendung wird künftig durch diese neuen Datenquellen verbessert werden können. Der DARC dankt dem Geoforschungszentrum für die Nutzungsmöglichkeiten, insbesondere Dr. Jürgen Matzka aus der Sektion 2.3 Geomagnetik. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, der Amateurfunk steht für Völkerfreundschaft und internationale Verständigung über alle kulturellen oder religiösen Grenzen hinweg. Leider ein Thema, das nie von seiner Aktualität einbüßen wird. Bereits im Jahr 1988 erschien der Titel Gimme Hope, Joanna von Eddie Grant, der das Apartheidsregime in Südafrika kritisierte. Ersteres ist schon lange Geschichte. Aber den Titel, den gibt's natürlich noch und der kommt nun für Sie hier auf Radio DARC.
Faszination Amateurfunk. Eines der spannendsten Hobbys der Welt.
Im Zeitalter des Internets und der Handys braucht doch keiner mehr den Amateurfunk. Sowas hört man öfter, wenn man Leute fragt. Das ist aber eine grobe Fehleinschätzung. Denn dieses Hobby ist aktueller denn je. Die digitale Signalverarbeitung mit Computern hat hier längst Einzug gehalten. Die Beschäftigung mit Elektronik, Antennen und Funktechnik bietet überraschende Erkenntnisse und öffnet auch so manche berufliche Karriere, zum Beispiel als Ingenieur für Elektrotechnik. Was ist Amateurfunk überhaupt? Wer sind diese Menschen, die sich damit beschäftigen und welche Faszination hegen sie fürs Funken? Ein Radiofeature von Vera Linz, Marie Zinken und Hagenta Schön. Wir danken dem Deutschlandfunk Kultur für die freundliche Überlassung.
Es ist ein altes, aber sehr praktisches Hobby, über das wir jetzt reden werden. Zumindest für jemanden, der gern mit anderen Menschen rund um die Welt kommuniziert. Das wollten viele ja auch schon vor dem Internet tun, doch gerade die Älteren unter uns werden sich erinnern, Telefonate über Kontinente hinweg waren fast unbezahlbar. Dafür gab es eben dieses Hobby als Lösung für die, die etwas technisch versierter oder interessierter waren, nämlich die Nutzung von Funkgeräten. Und nun könnte man denken, jetzt wo es das Internet gibt und man easy überall hin telefonieren kann, auch kostengünstig, ist dieses Hobby sozusagen ein Auslaufmodell. Es ist aber nicht so.
Nee, überhaupt nicht. Das nimmt sogar wieder zu, dass Leute dem Amateurfunk sich zuwenden. Sind wir ehrlich, nicht aus praktischen Gründen, sondern einfach als Hobby. Und ich glaube, es geht aber auch ein bisschen tiefer als so dieses Motto, jeder braucht halt irgendein Hobby. Sondern ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass ich war jetzt bei so einem Amateurfunkkurs, dass es da so eine Nähe zum Chaos Computer Club gibt. Die haben auch so mit der Chaoswelle so eine Unterabteilung, die sich mit Amateurfunk befasst. Und natürlich, das geht alles digital, wir können digital kommunizieren, aber das ist alles sehr abstrakt. Wir kaufen uns einen Laptop, installieren dann da was drauf und dann machen wir das. Aber beim Amateurfunk, da geht es auch darum, sich selber daran zu beteiligen, nicht nur was zu kaufen, sondern was selber zusammenzulöten, was selber zusammenzubauen, sehr nah am Gerät zu sein und zu verstehen, wie das alles irgendwie funktioniert. Und man kommt natürlich auch mit Gleichgesinnten zusammen und trifft sich irgendwie.
Also mein Klischee von Amateurfunklern sind so Alt-68er, die halt sehr viel DIY machen und die gerne auch so, ja, Technik bauen, die halt nicht von großen Firmen irgendwie abhängig ist, ne? Stimmt das?
Gar nicht mehr so. Also bei diesem Kurs, wo ich dabei war, da ging es darum, so einen Funklizenzschein zu machen. Und da waren Teenager dabei bis zu Rentnern. Also das war wirklich ein sehr diverser Mix an Leuten, der da ist. Da waren auch Leute dabei, die gerne segeln. Und dann können sie halt von ihrem Segelschiff aus das machen. Also es gibt diverse Gründe, das zu machen.
Gut, ich glaube, das liegt nur daran, ich war ja mal beim Freien Radio. Und da hat mir ein Kollege erzählt, er hat das gemacht früher als Teenager und hatte dann mit der Stasi Stress, weil die das rausgefunden haben, dass er damit Westfunk abhört. Bei ihm stimmt das Klischee, würde ich sagen.
Das können wir gleich noch vertiefen, aber du musst das, würde ich hier gerne noch sagen, du bist ja nicht ohne Grund dorthin gegangen, also schon aus Spaß an der Sache, aber es gab auch einen aktuellen Anlass, warum du hingegangen bist, denn die Community der sogenannten Amateurfunker ist bis heute so aktiv, dass die Bundesnetzagentur, die für die Regulierung verantwortlich ist, eine neue Lizenz einführt, die den Einstieg in das Hobby vereinfachen soll. Was ist der Grund? Warum muss das gesetzlich angepasst werden?
Also erstmal ging es darum, sich so ein bisschen EU-Vorgaben anzupassen und auch an die technische Realität. Also es ist nicht mehr nur analog. Es gibt jetzt auch so digitale Optionen, damit die möglich sind, das anzupassen. Und in dem Zug haben sie gesagt, wäre doch schön, wenn man den Einstieg noch einfacher macht. Und dazu gibt es jetzt diese neue N-Lizenz, die wirklich in so 15 Stunden machbar ist, das umzusetzen, dass man diesen Schein bekommt.
Genau, und das wurde da bei diesem Amateurfunktreffen auch so ein bisschen vermittelt, ne? Wie man sozusagen einfach zu so einem Schein kommt.
Das ist zumindest der ursprüngliche Plan gewesen. Dieser Kurs läuft seit Januar. Ich war gerade eben erst da. Das heißt, ich war schon bei dem super komplizierten höheren Lizenzschein, wo es wirklich um Theorien für Funkfrequenzen und so geht und Störwellen. Aber ja, genau, es gibt auch einen sehr, sehr einfachen Einstieg dafür.
Was sind das für Leute, die du da getroffen hast? Wer ist da Teil dieser Amateurfunkwelt?
Also, das ist wirklich ein Mix an Leuten, Leute, die wirklich an dieser Technik begeistert sind, Leute, die kommunizieren wollen. Da gibt's wirklich von den Hardware-Nerds zu den Kommunikations-Nerds so ein ganzes Spektrum an Leuten oder halt auch Segel-Nerds, die das da machen wollen.
Also eine diverse Community.
Genau. Und das ist tatsächlich sehr anders, als man sich diese Community so vorstellt mit den Alt-68ern. Das hatte mir auch Lars Weiler gesagt, der diesen Kurs geleitet hat, dass die Community eben sehr anders ist, als man sie sich vorstellt. Und das klingt dann so, wie man sich dann in dieser Community genau vorstellt.
Ich bin Lars und habe das Amateurfunk-Rufzeichen Delta Charlie 4 Lima Whisky.
Jeder Amateurfunker bekommt so ein Amateurfunk-Rufzeichen, mit dem so ein Gespräch begonnen werden muss, damit man sich auf diesen offenen Lizenzen bekannt macht. Und sobald man dann so eine Lizenz hat, kann man senden.
Weltweit sind wir, ich habe sowas gehört, von 3 Millionen Funkamateuren. Völlig unterschiedliche Menschen dabei, nicht nur Technikbegeisterte. Da hat man alles Mögliche an Menschen, die einfach auch nur Bock haben, mit anderen zu kommunizieren.
Und so war dann auch wirklich dieses Treffen sehr durchmischt. War sehr schön.
Wie kann man sich eigentlich so ein Funkgespräch vorstellen praktisch? Ruft man dann seinen Freund in Kanada an, nur halt per Funkgerät zum Beispiel?
Also es gibt schon Leute, die verabreden sich das auch, um das zu machen. Aber ich denke, der wirklich spannende Faktor, der ist ganz anders, als wir es aus unserem Internetalltag kennen. Denn man weiß gar nicht so genau, mit wem man jetzt redet. Denn bei Funk, man sendet in den Raum herein, offen, alle können zuhören theoretisch und dann antworten Menschen. Und im Internet kennen wir das ja eher, dass man so in Räume geht, entweder 1:1 direkt kommuniziert, man weiß, mit wem man redet, oder in bestimmte Nischen geht, ich möchte mir jetzt über Videospiele reden oder so. Und beim Amateurfunk ist das halt wirklich wie Radio, man sendet auf dieser offenen Frequenz, dann kommt von irgendjemandem eine Antwort. Und von irgendjemandem kann auch heißen, aus der Antarktis zum Beispiel.
Da rein kann ich dann noch tiefer gehen, dass ich dann irgendwo hier in Berlin in irgendeinem Park halt das mal aufstelle, mit ein paar Freunden zusammen das nutze, mich darüber freue, wie weit ich komme. So, juhu, heute mal mit jemandem aus der Antarktis gesprochen. Ich meine, wer kann das von sich behaupten, ne?
Ja, wer kann das von sich behaupten? Also das ist mir mit meinem Laptop oder mit meinem Smartphone noch nicht passiert, dass mir jemand gesagt hat, ja, ich bin jetzt gerade in der Antarktis.
Ja, mich erinnert das so an Plattformen wie Omegle oder Chatroulette, die zufällige Gespräche ermöglicht haben, aber wie immer im Internet natürlich dann von Trollen gekapert wurden, sodass man dann da eigentlich gar nicht mehr hingehen möchte. Habt ihr das mal ausprobiert?
Ja, also unfreiwillig, da war ich so 11, glaube ich, auf einer Pyjama-Party. Und dann hat das eine Freundin von mir aufgemacht und das, ja, es war nicht schön, würde ich sagen.
Ja, wie jede Internet-Community, in der man mit zufälligen Leuten kommuniziert wird, sind es am Ende masturbierende Männer. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll. Es ist nicht schön, auf jeden Fall.
Ich glaube, die Amateurfunk-Community hat da schon einen anderen Groove, ne? Das ist eine andere Atmosphäre da auch, würde ich sagen, oder?
Genau, also ich habe solche Stories aus diesem ganzen Amateurfunk-Ding zumindest nicht gehört. Vielleicht ist es, weil man keine Bilder hat oder woran es auch immer liegt. Aber es gibt andere absurde Geschichten, aber die sind im Gegensatz zu dem, was im Internet passiert, schön.
Das Absurdeste, was ich hatte, war, ich habe die Chance gehabt, eine Station zu nutzen, die das Signal auf den Mond schießt, den Mond als Reflektor wie so ein Spiegel verwendet und dann komplett wieder zur Erde zurückreflektiert. Das heißt, ich kann mit meinem Signal so ungefähr die halbe Erde erreichen. Und da denkt man auch nur so, wenn ich das raussende, da antwortet doch nie jemand. Das Spannende ist, ich habe 10 Antworten gekriegt. Es sind immer irgendwelche Verrückte da, tatsächlich, die irgendwie ihre Geräte so hingestellt haben, die auf dem gleichen Weg auch zurückgeantwortet haben.
Also ich möchte das nochmal zusammenfassen. Er hat einfach aus Spaß ein Signal gegen den Mond geschossen, das dann irgendwie auf die halbe Erde zurückreflektiert, die den Mond zu dem Zeitpunkt sehen konnte. Und mindestens 10 andere Leute, die geantwortet haben, hatten ihre Antennen auf den Mond gerichtet, weil vielleicht kommt von da ja irgendwas. Und dann haben sie geantwortet.
Ja, okay, aber hat es irgendeine praktische Anwendung?
Nö. Okay. Also theoretisch hat es praktische Anwendung, aber das ist jetzt vor allem, weil es cool ist.
Thank you.
Sie hören Radio DARC. Ende Juni hat die Bundesnetzagentur die Amateurfunkverordnung modernisiert. In dieser haben die Funkamateure in Deutschland deutlich erweiterte Betriebsrechte zugestanden bekommen. Beispielsweise die Verwendung von fernbedienbaren Stationen. Aber auch der Einstieg in den Amateurfunk ist deutlich einfacher geworden. Mit einer Lizenzklasse speziell für Einsteiger.
Nun gibt es diese neue Regelung mit einer neuen Lizenz. Heißt das, wenn ich jetzt in den Elektromarkt gehe und mir so einen Walkie-Talkie kaufe, dass ich da eine Lizenz für brauche?
Nee, diese normalen Walkie-Talkies, wie man sie kennt, wie man als Kind damit gespielt hat, die so ein paar hundert Meter senden, die kann man einfach so benutzen. Dann gibt es ja noch den CB-Funk. Ich weiß nicht, viele werden sich noch erinnern, dass zum Beispiel in ganz vielen Taxis so kleine Funkgeräte verbaut waren, wo die miteinander geredet haben. Auch das geht noch ohne Lizenz. Das geht so maximal 20 Kilometer können die vielleicht senden. Aber lizenzpflichtig wird es dann dieses Amateurfunk, was so gesetzlich geregelt ist, die können halt viel, viel weiter senden.
Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass es bei den Gitarren so war. Ich hatte meine Gitarre, da wollte ich so einen Funkanschluss und da gab es Probleme mit den Frequenzen, die man nicht nutzen durfte.
Genau, da gibt es halt so verschiedene Regelungen, verschiedene Abstufungen, wo man dann wie was stören könnte. Mhm. Wie gesagt, der Amateurfunk, das sind so ein ganz bestimmtes Frequenzband oder je nach der Lizenz darf man mehr nutzen. Weil das Problem ist halt wirklich, wie du gesagt hast, auch mit diesen Frequenzbändern, die man nutzen kann. Wenn man nicht aufpasst, können die halt Probleme machen. Das hat mir auch Simon Bannberg gesagt, der ist Referatsleiter für professionellen Mobilfunk und Amateurfunk und der hat mir dieses Beispiel gegeben.
Ein Funkradiowecker eines großen Discounters in Deutschland, der zigfach verkauft wurde, der hat in Dortmund den Flugfunk gestört und nachdem die Piloten sich beschwert haben und die Kollegen rausgefahren sind, haben die bei der Dame dann mal den Wecker außer Betrieb genommen und dann war die Flugfunkstörung weg und solche Sachen. Die werden natürlich auch mit hoher Priorität behandelt, weil sie im schlimmsten Fall Leib und Leben gefährden.
Und das war jetzt ein Funkwecker und kein Amateurfunk. Aber damit sowas eben nicht passiert, passt die Bundesnetzagentur auf und vergibt diese Lizenzen. Und wenn man sich nicht an die Regeln dahinter hält, drohen hohe Strafen.
Funkfrequenzen gibt es ja nicht unendlich viele, sondern es ist ein Spektrum, das man dann irgendwann auch voll ist. Und das wissen wir ja zum Beispiel alle, die in der Großstadt eben Probleme haben, wenn es WLAN nicht ausreicht. Nun ist es aber so, Mobilfunkanbieter müssen ja darum für ihre Frequenzen Milliarden an den Staat bezahlen. Warum gilt das für Funkamateure nicht?
Also erstmal sind das wenig so zusammenhängende Bänder, die man wirklich sehr gut kommerziell nutzen kann. Das heißt, die haben ganz lange auf den Sachen gefunkt, die übrig waren, sage ich jetzt mal. Das Interessante ist, das sind ja so Hobbybastler. Ich habe ja schon festgestellt, das sind viele Nerds. Und die haben dann angefangen, Verfahren und Techniken zu entwickeln, die das immer besser gemacht haben und das immer benutzbarer gemacht haben, dass es dann plötzlich auch kommerziell interessant wird. Das heißt, es kann auch schon ab und zu mal passieren, dass dieser Amateurfunkverband, der heißt DARC, so ein bisschen lobbymäßig dafür sich drum kümmern muss, dass sie auch weiterhin diese Frequenz machen können, weil sie jetzt kommerziell doch interessant sind. Was ich auch ganz interessant finde, ist aber, dass die vom Gesetzgeber oder von der Bundesnetzagentur auch eine andere Rolle zugeteilt bekommen haben, die sie auch im Notfall oder im Katastrophenfall sinnvoll machen würde, hat mir Simon Bannenberg gesagt.
Das Ganze ist so etabliert, dass sogar im Amateurfunkgesetz die Unterstützung des Amateurfunks bei der Nachrichtenübermittlung in Not- und Katastrophenfällen festgelegt ist.
Weil nehmen wir mal an, Internet und Mobilfunk fallen aus. Was machen wir dann? Wir müssen ja irgendwie miteinander reden können. Und ja, Radio ist ganz praktisch, das kann man hören, aber was ist, wenn ich mit jemandem reden will? Und genau das kann Amateurfunk machen. Und in bestimmten Kommunen oder Regionen arbeiten Amateurfunker auch schon mit den Behörden zusammen und testen, wie das in einem Katastrophenfall gehen könnte.
Ich sage euch, mich erinnert das an Bruce Willis. Stub langsam 4, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ja. Da bricht ja alles zusammen, also Telefonleitungen brechen zusammen und er kommuniziert dann in der absoluten Krise mit dem Funkgerät. Das war sozusagen so eine Liebeserklärung an diese alte Technik.
Das war wahrscheinlich auch das Beste an dem Film, sind wir ehrlich. Der Film war nicht sonderlich gut, aber sie haben gut gezeigt, was zumindest möglich wäre in so einem Fall. Ja.
Da würde ich widersprechen, aber ich bleib mal beim Thema. Was müssen die Amateurfunker machen, um so eine Lizenz zu bekommen?
Man kann sich so einen Führerschein vorstellen, diese neue N-Lizenz. Nennen wir sie mal den Mofa-Führerschein, da darf man nicht ganz so viel machen, aber es reicht immer noch, dass man bis über den Atlantik senden könnte mit der Sendestärke, die damit erlaubt ist. Und dann gibt es noch E und A, Auto und LKW, sage ich jetzt einfach mal.
Teuer? Ist das teuer?
Nee, tatsächlich war ich sehr überrascht, wie günstig das alles geht. Also die Prüfung liegt so zwischen 30 und 75 Euro, dann 20 bis 30 Euro noch im Jahr dafür, dass man diese Frequenzen nutzen darf. Und wenn man ein Funkgerät haben will, 15 Euro kann man schon ein paar Geräte bekommen. Das sind ja jetzt nicht die besten. Die Preise sind nach oben offen, aber man kann für relativ wenig Geld dabei sein. Oder man steckt sich einen DVB-T-Stick in den Computer und kann damit schon was empfangen.
Also wenn ich das jetzt ausprobieren will, dann muss ich aber so eine Lizenz kaufen oder kann ich einfach zu so einem Verein gehen, der das macht und mal mitmachen oder so?
Es gibt Treffen, wo man dazukommen kann, aber tatsächlich ist das schon eher dazu gedacht, dass man dann auch so sich in diese Ausbildung begibt. Aber klar, man kann sich mit Leuten treffen oder man kann bestimmt auch gerade in einer großen Stadt Leute finden, die das mal mit einem machen wollen. Ja.
So, ich höre jetzt hier eure Begeisterung durch und frage mich jetzt hier am Ende dieser Ausgabe, werdet ihr jetzt Amateurfunker?
Ich finde es schon spannend. Also ich finde, gerade weil wir beim Radio arbeiten und ich habe keine Ahnung, wie das eigentlich technisch funktioniert und wie ich in einem Krisenfall selber mein Radio aufbauen könnte, finde ich schon spannend.
Ich sag mal so, ich bin von dem Treffen nach Hause und bin dann auf 50ohm.de, das ist so deren Webseite gegangen, wo man sich so die ganzen Lizenzen angucken kann und habe da so ein paar Tests gemacht und wie weit ich kommen könnte. Und ich bin nicht abgeneigt davon, mir so eine Lizenz mal zu holen.
Ready to go. Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateurradioclub haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Guten Morgen. Okay, Google, wie spät ist es?
Es ist 4.13 Uhr.
Okay, ich glaube, ich brauche erstmal einen Kaffee. Sonst wird das ja nichts. Ja, Kaffee macht nicht nur müde Redakteure munter. Interessanterweise soll es auch bei Brennstoffzellen helfen. Ja, wie kommt das denn? Brennstoffzellen haben ja bisher das Problem, dass ihr Wirkungsgrad zwar bereits deutlich höher ist als bei einem klassischen Verbrennungsmotor und Generator, also sprich Dieselgenerator zum Beispiel, oder Kfz, aber sie sind noch weit vom Optimum entfernt. Während ein Elektromotor Wirkungsgrad über 90% hat, ist es bei der Brennstoffzelle noch lange nicht der Fall. Und das zweite Problem ist, die Innenwiderstände sind hoch. Wenn man ein Elektroauto mit einer Brennstoffzelle betreiben, dann muss man bisher noch einen Akkumulator oder Superkondensatoren dazuschalten. Die Brennstoffzelle ist nicht nur zu langsam zu steuern, also die Leistung lässt sich nicht so schnell hochfahren, es sind einfach auch keine Spitzenströme zu entnehmen. Deshalb wird daran geforscht, ob man das verbessern kann. Ja, Menschen werden mit Koffein effizienter, die meisten jedenfalls, manche werden dann auch zum herumbrüllenden Hektiker. Aber japanische Forscher an der Graduate School of Engineering an der Chiba-Universität haben jetzt festgestellt, dass Brennstoffzellen, die mit Koffein versorgt werden, 11-mal weniger des teuren Edelmetalls Platin als Katalysator benötigen. Das macht die Zellen deutlich preisgünstiger. Sonst braucht man Platin, damit eben der Innenwiderstand heruntergeht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sind die denn auf die Idee gekommen? Hat ein Forscher etwa halb verschlafen am Morgen versehentlich seinen Kaffee in die Brennstoffzelle geschüttet, statt ihn zu trinken? Nein, also es war keine Zufallsentdeckung. Sogenannte hydrophobe Materialien, also wasserabstoßende Materialien, beziehungsweise Materialien, die sich schlecht in Wasser lösen, sind dafür bekannt, dass sie die Effizienz der Elektroden verbessern. Und Koffein ist wiederum ein bekanntes, preiswertes und nicht umweltgefährdendes solches hydrophobes Material. Daher lag es einfach nahe, es zu testen. Naja, das Ganze hat sich fast angehört wie ein Aprilscherz, aber es war keiner. Die Brennstoffzellen funktionieren also tatsächlich besser, wenn sie Koffein verwenden. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Wann die ersten Sonnenstrahlen auf meine Augen niederfallen, dann hält er still, die wie Glocken klingt. So. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unglaublich leer. Wenn ich irgendwas nicht vermissen möchte, an jedem neuen Tag, an dem ich die Augen aufmache, dann sind es diese vier Worte von dir. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht ganz einfach herrlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht ganz einfach leer. Wann die Glocken acht erschlagen und ich komm wieder spät, wär ich nicht nervös, spür ich gar keinen Stress, wann du sagst, das klingt für mich wie Musik. Der Kaffee ist fertig, wann ich um 8 noch lieb.
Das Weltraumteleskop Hubble ist immer mal wieder in den Schlagzeilen. Teile funktionieren immer mal nicht mehr, was eigentlich kein Wunder ist, denn das Teleskop ist inzwischen 34 Jahre im Einsatz, das ist mehr als doppelt so lang, als es je geplant war. Gelungen ist das nur, weil das ganze Teleskop modular gebaut ist und die NASA immer wieder mal Module gegen neuere oder reparierte Versionen ausgetauscht hat. Das geht mittlerweile nicht mehr, weil die entsprechenden Systeme nicht mehr zur Verfügung stehen. Seit der Challenger-Katastrophe hat man ja die Space Shuttles ausgemustert und da bleiben jetzt eigentlich nur die Systeme von Elon Musk, die so zuverlässig noch nicht sind. Die NASA hat noch keine Raketen entwickelt, die die Space Shuttles zuverlässig ersetzen können. Das heißt, seit 2009 kann jetzt bei Hubble nichts mehr ausgetauscht werden. Was regelmäßig kaputt gegangen ist, waren die Kreiselstabilisatoren, die sogenannten Gyros. Die sind in Teleskopen deshalb drin, damit das Teleskop seinen Platz im Raum definieren kann. Das muss ja in eine bestimmte Himmelsrichtung ausgerichtet werden, aber das Teleskop umkreist ja als Satellit die Erde. Das ist also gar nicht so einfach, die Position zu halten. Wie im Flugzeug auch werden dafür halt Kreiselstabilisatoren verwendet. Die haben einen Nachteil, sie sind mechanisch und damit verschleißanfällig. Hubble hat davon 6 Stück gehabt. Von 2005 bis 2009, wo die letzte Austauschmission war, waren davon nur noch 2 verfügbar. 3 braucht man eigentlich, um ordentlich navigieren zu können. 2009 wurde dann eben noch einmal ausgetauscht und man hatte wieder 6 Kreisel. Aber inzwischen ist es schon wieder so weit, dass nur noch 3 verfügbar sind und von denen spinnt einer regelmäßig. Dann schaltet sich das Hubble-Teleskop in den sogenannten Safe-Mode, damit es noch von der Erde aus ansprechbar bleibt, aber messen kann es dann nichts mehr. Und das ist natürlich kein Zustand. Deswegen wird es jetzt so umprogrammiert, dass es zukünftig mit einem einzigen Kreiselkompass auskommt. Und dann hofft man, dass das mit den zwei Verbleibenden noch eine Weile machbar ist. Der Nachteil ist natürlich, es hatte ja seinen Grund, warum man eigentlich drei haben wollte. Man hat ja drei Dimensionen im Raum, so kann man das Ganze schneller kontrollieren. Wenn man nur noch einen Kreiselkompass hat, dann sind sämtliche Manöver deutlich langsamer. Und Objekte, die näher als der Mars sind, kann Hubble dann gar nicht mehr ins Visier nehmen. Ist allerdings zugegeben auch normalerweise nicht die Aufgabe eines Weltraumteleskops, das soll ja eher in die Ferne schauen. Da ist vielleicht mal irgendwie ein Asteroid anzuschauen gewesen, der näher war als Mars, aber das kommt nicht so oft vor. Und das Ganze geht halt nach dem Motto besser als nichts, auf diese Art kann man Hubble jetzt noch weiterverwenden, ist dann halt etwas weniger leistungsfähig, aber immerhin überhaupt noch leistungsfähig. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Es gibt gute Nachrichten für alle Fans des Funkwetterberichts. Seit neuestem kann der DARC auch die HP60-Datenbasis des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam nutzen. So wird dort ein Index generiert, der differenzierter ist als bisher und eine zeitliche Auflösung von einer Stunde besitzt. Auch wir bei Radio DARC profitieren von diesen neuen Möglichkeiten für die Funkwettervorhersage. Unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC, wird sicher einen Blick darauf geworfen haben, wenn er uns nun seine neueste Prognose präsentiert.
Das war mal eine Woche mit verhältnismäßig wenig Störungen. Im Erdmagnetfeld hielt sich die Unruhe sehr in Grenzen und so konnte man alles nutzen, was die sommerliche Ionosphäre so zu bieten hat. 20 Meter war wie erwartet rund um die Uhr geöffnet, 17 Meter schloss nur kurz am frühen Morgen und 15 Meter bot tagsüber gute Fernausbreitung. An manchen Abenden schloss das 15 Meter Band erst nach Mitternacht Lokalzeit. Dort war dann Funkverkehr mit Ostasien möglich, was manchen vielleicht erstmal überrascht, weil man da ja eher an Ausbreitung Richtung Nord- und vor allem Südamerika gewöhnt ist. Aber der größte Teil des Signalwegs nach Japan verläuft ja nördlich des 60. Breitengrades und da wir Sommer haben, ist es dort sehr lange hell, sodass diese Strecke fast immer zum größten Teil im Tageslicht liegt und damit auf 15 Meter offen ist. 12 und 10 Meter sind weiterhin von Sporadik E geprägt, das in der Regel Ausbreitung nur über einen Sprung an der E-Schicht und damit bis höchstens etwa 2200 Kilometer erlaubt, deshalb ja auch der Name Shortskip-Ausbreitung. Aber in südliche Richtungen, also etwa nach Afrika oder Südamerika, kann es durchaus auch die X geben, denn in dieser Richtung haben wir mehr Sonneneinstrahlung und daher eine höhere Grenzfrequenz. Der Blick auf die Sonne zeigt eine wieder zunehmende Anzahl aktiver Regionen. Vor allem eine sticht hervor, die in der Woche ein rasantes Wachstum hingelegt hat. Diese Region mit der Nummer 3738 ist in den nächsten Tagen in einer Position, dass von dort ausgehende koronale Masseauswürfe ihr Plasma auf Erdkurs schicken. Die Gefahr auch stärkerer Magnetstürme ist also wieder höher. Aber diese Region und alles, was in den nächsten Tagen noch dazukommt, lassen auch die Sonnenaktivität wieder ansteigen. Der solare Flux schraubte sich zunächst langsam bis auf knapp 180 Einheiten hoch, machte dann am Mittwoch einen großen Satz bis 214. Da ist also ordentlich Musik drin und so soll es auch in den nächsten Tagen weitergehen. Vielleicht wird ja sogar der bisherige Rekord für diesen Zyklus getoppt. Der stammt aus dem Januar 2023 und steht bei 234 Einheiten. Die höhere Sonnenaktivität lässt vor allem die nächtliche Muff nochmal ansteigen. Da dürfte neben 20 Meter dann auch das 17 Meter Band rund um die Uhr offen bleiben und 15 Meter bleibt abends noch länger nutzbar. Also noch mehr DX-Chancen auf diesem Band, auch Richtung ferner Osten. Die Unruhe im Erdmagnetfeld muss man halt etwas im Blick haben, denn ein heftigerer Magnetsturm kann ordentlich Wasser in den Wein gießen und dann sieht es für einige Tage eher mau aus. Die sporadische E-Schicht bleibt bis zum 4-Meter-Band weiter in guter Form. Es wird also so gut wie jeden Tag irgendwo hingehen. Wann genau und wohin, kann bisher niemand voraussagen, auch wenn es zunehmend Indizien dafür gibt, dass die Jetstreams des globalen Wettersystems, die sich am oberen Rand der Troposphäre befinden, da kräftig mitspielen. Sporadik E ist ja auch auf 2 Meter sehr begehrt. Nur tat sich da in den letzten Tagen kaum etwas. Aber die Saison ist noch nicht vorbei. Es kann jederzeit zu Bandöffnungen kommen. Und dann gibt's auch dort Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter darc.ev. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.